Ja, liebe Geschwister und liebe Gäste, heute ist ja das Thema Zeichen der Endzeit etwas vertiefender für die, die schon da waren. Ich habe gestern 3 Stunden in Würzburg darüber gesprochen, in 3 Einheiten. Das ist heute also der 7. Vortrag, seit Donnerstag insgesamt. Manche waren ja überall dabei, habe ich mich sehr gefreut. Einige sind heute auch zum ersten Mal da, auch herzlich willkommen. Und ich möchte mit uns lesen aus dem Wort Gottes, Matthäus 24. Wer eine Bibel hat, kann gerne aufschlagen. Matthäus Evangelium Kapitel 24 ab Vers 1. Am ersten Tag hatte ich ja gesprochen über die Gottesbeweise aus der Prophetie unter anderem auch. Und das ist ja ein sehr überzeugender Gottesbeweis, dass Gott existiert und dass die Bibel Gottes Wort ist. Dass es in der Bibel über 6000 Verse gibt mit Zukunftsvoraussagen. Und über die Hälfte hat sich schon erfüllt und es gibt keinen einzigen Fehltreffer, ja, was die biblischen Prophetien angeht. Das gibt es in keiner Religion, im Islam nicht, im Hinduismus nicht, im Buddhismus nicht, nur in der Bibel, in der Heiligen Schrift Gottes. Und einige Prophezeiungen stehen jetzt auch hier und das sind nun Prophezeiungen, die sich auf die Zukunft beziehen. Die haben sich aber zum Teil auch schon erfüllt, wir werden es gleich hören. Einige haben es schon erfüllt, einige werden sich noch erfüllen. Ja, und dann lesen wir Matthäus 24 ab Vers 1. Und Jesus verließ den Tempel und ging weg. Und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sagte zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Und als er auf dem Ölberg saß, das ist also gegenüber vom Tempelberg, da ist dazwischen das Kidrontal in Jerusalem, als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sagten, sag uns, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt sein? Und Jesus antwortete ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu, dass ihr nicht erschreckt. Das muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Volk gegen Volk und Königreich gegen Königreich erheben. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Das alles wird aber erst der Anfang der Wehen sein. Dann werden sie euch, nämlich die Gläubigen, in Trübsal, also in Drangsal oder Bedrängnis übergeben, in Verfolgung, und werden euch töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen Völkern gehasst werden. Dann werden sich viele ärgern oder werden viele Anstoß nehmen und werden einander verraten und einander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit, wörtlich steht, die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt, also aushält bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich, nämlich vom Reich Gottes, wird in der ganzen Welt gepredigt werden als Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Und ich lese ergänzend noch 3 Verse ab Vers 32. Am Feigenbaum, damit ist Israel gemeint, am Feigenbaum lernt das Gleichnis. Wenn seine Zweige schon weich werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr das alles seht, wissen, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Soweit die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns nochmals erheben zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir, dass du uns die heilige Schrift gegeben hast, wo wir alles erfahren, was geschieht, was geschehen ist und was noch geschehen wird. Herr, lass uns bereit sein für den Tag deines Kommens, dass wir zur Schar deiner bluterkauften Gemeinde gehören, dass wir nicht verloren gehen, sondern Eintritt in dein Himmelreich haben. Lass auch diese Stunde dazu dienen, dass wir in deinem Wort erkennen, was sich auch jetzt vor unseren Augen erfüllt. Und wir rühmen und preisen dich darüber und danken dir für alles. Amen.
Amen.
Wer sich schon ein bisschen mit Prophetie beschäftigt hat, der weiß ja, dass prophetische Aussagen, also Zukunftsaussagen, in diesem Sinne jetzt verstanden an dieser Stelle, so sind, dass es wie bei einem Gebirge ist. Hier ist ein Gebirge, man steht praktisch davor und dann kommt ein Tal, dann kommt der nächste Berg und so geht das immer weiter. Also es wird sich praktisch erfüllen, mehrfach zum Teil, so dass man, wenn man den ersten Berg sieht, das ist die erste Erfüllung in der nahen Zukunft, dann kommt ein Tal und dann kann ein längerer Zeitraum sein, bis sich wieder weitere Einzelheiten erfüllen. Und so ist es auch hier in Matthäus 24. Oft wird es falsch verstanden, weil es Fehlinterpretationen gibt, die sagen, alles hat sich schon im ersten Jahrhundert nach Christus erfüllt. Und andere Interpretationen sagen, es erfüllt sich alles jetzt in der Kirchengeschichte. Und andere sagen, erst ganz am Ende. Nein, es gibt Erfüllungsstufen in verschiedenen Zeitaltern. Im ersten Jahrhundert war die Tempelzerstörung, werden wir gleich hören. Aber am Ende der Tage werden sich die Zeichen der Zeit mehren. Und dann wird sich alles erfüllen, bis der Herr kommt in Macht und Herrlichkeit. Nun lesen wir in Matthäus 24, Vers 1. Jesus verließ den Tempel. Jesus ist ja Gottes Sohn. Gott verließ den Tempel. Das alttestamentliche Opferwesen hört auf. Es kommt jetzt die neue Zeit, die Zeit der Gemeinde, wo das Heil von Israel hinausgeht zu den Nationen, nach Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Ja, Jesus verlässt den Tempel, sie werden ihn ja kurz darauf kreuzigen, den Herrn. Aber es muss auch so geschehen, denn es geschieht ja zu unserer Erlösung. Am Kreuz auf Golgatha hat der Herr Jesus sein Blut vergossen, um uns loszukaufen von Sünde, Tod und Teufel, damit wir ewiges Leben haben bei ihm im Himmel. Er wird auch außerhalb von Jerusalem gekreuzigt. Er verlässt den Tempel und geht weg. Und jetzt muss man sich ja den Tempel vorstellen, viel größer als den heutigen Felsendom, der ja bekannt ist, wenn man Bilder von Jerusalem sieht, dieses islamische Heiligtum mit der goldenen Kuppel. Auch damals stand der Tempel mit weißen, großen, riesigen Steinen und auch goldenen Verzierungen und es war ein großes Bauwerk. Und wenn man gegenüberstand dann auf den Ölberg, dann sieht man ja das vor sich liegen. Wer war von Ihnen oder von euch denn schon in Israel, wenn ich fragen darf? Doch einige, ja, habt ihr das ja schon gesehen, aber anstelle dieses Felsendoms, ja, diesen riesigen Tempel auf diesem Platz, muss man sich da vorstellen. Und jetzt sagt der Herr Jesus zu den Jüngern, beziehungsweise es ist so, dass die Jünger dem Herrn Jesus erstmal die Gebäude des Tempels zeigen und praktisch sagen, guck mal, wie wunderbar, wie riesig, wie schön. Und dann kommt der Schock. Dann sagt Jesus zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Ist das eingetroffen oder nicht? Steht der Tempel noch? Es wurde 40 Jahre später erfüllt. Die Kreuzigung Jesu, die war wohl so 32, 33 nach Christus und die Tempelzerstörung war 70 nach Christus, als die Römerheere unter Titus einmarschiert sind und dann, Titus wollte zwar den Tempel verschonen, aber ein Soldat hat eine Brandfackel in die Kleiderkammer der Priester hineingeworfen, es hat Feuer gefangen, es fraß um sich und es ist alles abgebrannt und dann haben sie noch das Gold aus den Resten herausgekratzt, also es wurde wirklich zerstört. Was heute noch steht, die Klagemauer, das ist nur ein Rest der Umgebungsmauer des Tempels, diese Klagemauer. Und da klagen jetzt die Juden ja über die Zerstörung des Tempels, und sie warten auf den Messias. Der Unterschied zwischen uns Christen und Juden ist ja, wir haben beide das Alte Testament oder die hebräische Bibel, aber sie warten immer noch auf den Erlöser und wir warten auf die Wiederkunft des Erlösers, dass er zum zweiten Mal kommt. Für sie kommt er zum ersten Mal, da warten sie immer noch drauf, aber für uns, wir wissen, er kam zum ersten Mal, der Sohn Gottes, um die Schuldfrage zu lösen, um uns von Sünde, Tod und Teufel zu befreien, indem er stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und er wird dann zum zweiten Mal kommen, in Macht und Herrlichkeit, um die Machtfrage zu klären. Er wird herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt sind. So sagt uns das Wort Gottes. Dann kommt er nicht mehr sanftmütig auf einem Esel reitend, sondern als der Sieger auf dem weißen Pferd in Offenbarung 19, um alle antichristlichen, satanischen Mächte zu beseitigen. So steht es in der Offenbarung an Johannes zu lesen. Das ist jetzt eine Prophetie, dass der Tempel zerstört wird auf die Naherfüllung, 70 nach Christus. Und jetzt fragen die Jünger weiter, die Apostel. Als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm. Da war das Volk nicht mehr dabei. Und dann hat er den Gläubigen, hat er der Gemeinde geoffenbart, was sonst noch alles geschehen wird, am Ende der Zeiten insbesondere. Es gibt nachher auch noch die Rede vom Gräuel der Verwüstung. Ich denke, das hat sich mehrfach erfüllt in der Geschichte, schon bei Antiochos Epiphanes vor Christus, dann auch 70 nach Christus, als die kaiserlichen Heere den Tempel platt gemacht haben. Aber auch am Ende, falls wieder ein Tempel gebaut wird, wird auch wieder ein Gräuel der Verwüstung sich ergießen durch den Antichristen. Jetzt schon steht meines Erachtens auch ein Gräuel der Verwüstung auf dem Tempelplatz, nämlich ein islamischer Felsenturm. Das ist ja nicht der Gott der Bibel, das ist ja die Mondgottheit des Koran. Ja, sie haben ja, Mohammed hat alle Götzen beseitigt in der Kaaba, hat nur die Mondgöttin übrig gelassen. Deshalb steht auf den Moscheen auch der Halbmond. Das ist das Symbol für die Mondgöttin. Also die Göttin der Nacht, der Finsternis. Während das Symbol für Jesus Christus, welches unter anderem ist, wenn wir schon bei den Gestirnen sind, die Sonne, das Licht. Christen sind Kinder des Lichts, Kinder des Tags. Aber alle Religionen außerhalb des jüdischen und christlichen Glaubens sind, ich sage so offen, Religionen der Finsternis, wo dämonische Mächte am Werk sind. Und die Bibel warnt uns, ihr könnt nicht Gott dienen und den Dämonen. Ihr könnt nicht am gleichen Joch ziehen mit Christus und Belial, das heißt Christus und dem Teufel. Ich zitiere hier, was die Bibel sagt. Ja, das ist nicht meine Erfindungen oder so, sondern das ist Gottes Offenbarung, der so ganz klar scheidet zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Christus und Satan, zwischen Gott und Teufel. Da muss man ganz klar eine Entscheidung treffen, auf welcher Seite sich ein Mensch befindet. Von Natur aus, von der Erbsünde her, sind wir auf der Seite der Finsternis. Und nur wenn wir umkehren vom breiten Weg der Verdammnis auf den schmalen Weg des Lebens, dann werden wir Kinder des Lichts. Dann werden wir Söhne und Töchter Gottes in Jesus Christus. Das ist der einzige Lichtbringer und Friedefürst, der gute Lichtbringer. Es gibt auch einen schlechten Lichtbringer, der sich so nennt, als Tarnung Luzifer, der Lichtträger. Ein Tarnname für den Teufel. Aber Jesus ist das wahre Licht. Symbolisiert etwa durch die Sonne, ja. Aber wir beten wiederum nicht die Sonne an, sondern den, der Sonne, Mond und alle Sterne geschaffen hat. Den allmächtigen Gott und Schöpfer des Universums. Ja, und jetzt kommen die Zeichen der Zeit. Die Jünger fragen jetzt in Vers 3, sag uns, Herr Jesus, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt oder des Zeitalters sein? Es sind ein paar Fragen ineinander verschlungen. Wann wird das geschehen? Wann wird der Tempel zerstört? Antwort 70 nach Christus. Ja? Und welches wird das Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt sein? Die Jünger wussten ja nicht, wie viel Zeitabstand dazwischen ist, zwischen den einzelnen Erfüllungsstufen. Wir wissen, dass der Herr jetzt schon 2000 Jahre verzieht, wiederzukommen. In Petrusbrief 2. Petrus 3 steht, allein deshalb, weil er Geduld mit uns hat, damit noch viele gerettet werden. Also er schenkt noch Gnadenzeit, damit noch viele gerettet werden können und die Entscheidung für Jesus treffen können. Und nun also kommt die Antwort Jesu auf diese Fragen. Er sagt nicht als erstes, der Tempel wird da und da zerstört oder es werden Kriege kommen, es kommt auch noch alles, Erdbeben, Katastrophen. Als erstes, verblüfft uns vielleicht, kommt die Antwort Jesu, wenn ihr schon vom Ende redet und von der Wiederkunft, dann passt auf, dass euch niemand verführt. Das lesen wir in Vers 4. Seht zu, dass euch niemand verführt. Was heißt verführen? Das heißt vom richtigen Weg wegführen, auf den falschen Weg bringen. Wie viele haben sich schon verführen lassen als Kinder oder Jugendliche weg vom Weg mit Jesus auf den Weg der Sünde und des Verderbens. Wie viele sind geendet in Süchten jeder Art? Drogensucht, Alkoholsucht, Rauschsucht, Zigarettensucht, Pornosucht, Internetsucht, Handysucht. Man kann fast von allem süchtig werden und es ist immer eine unerfüllte Sehnsucht. Wenn nicht in Gott unser Herz Ruhe findet, dann will es sich an irgendwelche geschaffenen Dinge binden. Und leider wählt man dann oft noch Dinge, die den Menschen wirklich ruinieren, zerstören nach Leib, Seele und Geist. Wo sie dann ein Wrack sind und erst wenn sie dann wirklich am Ende sind, kehren viele um. Aber leider ist dann oft schon so viel kaputt gegangen im Leben, so viel zerstört, dass es traurig ist. Verführung heißt also, Menschen werden vom schmalen Weg mit Jesus weggeführt und begeben sich auf den Weg des Verderbens. Ich hoffe, dass wir alle uns aufgemacht haben schon oder noch aufmachen, dass wir auf den schmalen Weg zum Himmelreich umkehren. Der breite Weg, da lockt die ganze Welt. Alles will uns da hineinziehen, ob es die Massenmedien sind oder falsche Kameraden. Schon in der Jugend, ja, sucht man sich vielleicht an die falschen Freunde, anstatt wirklich gläubige Freunde zu suchen. Und das kann dann sehr schnell in eine falsche Richtung führen. Ja, trink doch mal ein, zwei, drei Gläser, bis man dann besoffen ist und dann kommt noch mehr Sünde. Dann, ja, ich möchte jetzt gar nicht in Einzelheiten gehen, was da alles so passiert. In manchen Jugendklicken kommen dann die härteren Drogen und dann plötzlich, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber dann ist es leider oft so, dann kommt plötzlich ein Kind, was man gar nicht gewollt hat. Und dann kommt die Abtreibung, wird man zum Mörder, ja, schon in frühester Zeit. Es ist eine schreckliche Sache und Schuld häuft sich auf Schuld. Aber Gott sei Dank gibt es Vergebung beim Herrn Jesus Christus, dass man umkehren kann, auch von solchen Dingen und ein neues Leben beginnen kann, gereinigt und geheiligt durch das Blut Jesu Christi. Dass man wirklich, ja, ein weißes Kleid angezogen bekommt, wie die Bibel sagt. Reingewaschen durch das Blut des Lammes Gottes, Jesus. Nun sagt der Herr Jesus, passt auf, dass euch keiner verführt. Die Verführung lauert an allen Ecken und Enden. Ich habe einige Beispiele genannt, was vielleicht besonders Jugendliche, aber nicht nur Jugendliche betreffen kann. Auch viele Fernsehprogramme tendieren heute in die Richtung, den Glauben anzugreifen, zu zerstören, lächerlich zu machen. Lasst euch da nicht verführen. Widersteht, indem ihr fest gegründet seid im Wort Gottes, indem ihr die Bibel lest, indem ihr eine christliche Gemeinschaft besucht, wo das Wort Gottes noch ganz unverändert verkündigt wird. Leider ist es heute nicht mehr überall so. In so vielen Gemeinden und Kirchen wird das Wort Gottes verfälscht, bibelkritisch relativiert, umgedeutet. Es gibt sogar schon verdrehte Bibeln bis hin zu gotteslästerlichen Bibelverfälschungen, etwa die sogenannte Volksbibel mit X geschrieben, ja, und solche Dinge. Aber lasst euch kein X für ein U vormachen. Prüft alles und lest eine gute, wortgetreue Übersetzung, die ganz nahe am hebräischen, aramäischen und griechischen Grundtext ist. Die Bibel ist ja ursprünglich hebräisch, aramäisch geschrieben, Alte Testament, und griechisch, das Neue Testament. Kann jetzt vielleicht nicht jeder lernen, diese Sprachen. Ja, aber dann eine Übersetzung, die möglichst nahe am Original ist. Empfehle ich zum Beispiel die Luther 98, oder die Schlachter 2000 oder Elberfelder, solche Übersetzungen, die möglichst wortgetreu sind. Ja, und dann sagt der Herr Jesus in Vers 5, er nennt jetzt hier eine spezielle Art von Verführung noch zusätzlich. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen, nicht wenige, viele. Ja, was heißt das, wenn sie sagen, ich bin Christus, was sind das für Menschen? Die sagen, ich bin der Erlöser, ihr müsst mir nachfolgen, dann kommt ihr in den Himmel. Gibt es solche Menschen heutzutage? Wir müssen nur gucken auf das weite Gebiet der Sekten oder Verführungen, auch im evangelikalen Bereich gibt es manche, die eine große Anhängerschar um sich sammeln und sagen, wenn ihr zu mir kommt, dann habt ihr die Garantie, in den Himmel zu kommen. Aber liebe Freunde, hängt euch nie an Menschen, hängt euch allein an Jesus Christus. Prüft alles anhand seines Wortes, er warnt uns vor falschen Christusgestalten. Könnt jetzt viele solche Sekten nennen, Sun Myung Moon, die Moon-Sekte. Ja, er hat sich als der eigentliche Christus präsentiert, ist inzwischen gestorben. In diesen Massenhochzeiten werden Leute angeblich dann für das von ihm konstruierte Himmelreich vorbereitet. Aber im Grunde ist es eine total fleischliche Verführung, die dahinter steckt. Oder Ivo Sasek in der Schweiz behauptet, nur durch seine organische Christusgeneration ist jetzt die Fülle der Christusoffenbarung in der Neuzeit erfolgt. Man muss sich ihm anschließen, dann ist man richtig in der höchsten Stufe der Bemessung, wie das dann alles bezeichnet wird. Oder Jiddu Krishnamurti, er ist auch schon verstorben, der wurde 1913 als der wiedergekommene Weltenlehrer und Heiland verkündet, der alle Religionen zusammenführt. Das ist auch eine sehr große Verführung, diese ganze Religionsvermischung, die falsche Ökumene. Könnte man noch jemanden nennen? Fällt euch noch ein falscher Christus ein? Der Papst ist eher der falsche Prophet, da können wir danach im Einzelnen drüber reden. Ja. Also, ja, wenn ihr schon so offen die Sachen hier ansprecht, ja. Natürlich, wenn du das schon ansprichst, lieber Bruder, es ist ja so, es ist ein heikles Thema, gerade im katholischen Gebiet, ich weiß, ich komme ja auch aus dem Katholizismus, ich kenne das sehr gut. Es ist, wenn der Papst hier angesprochen ist, welche Selbstbezeichnung für der Papst, mal ganz sachlich jetzt, ja? Stellvertreter Christi auf Erden. Und deshalb hast du es auch genannt. Und was heißt das auf Griechisch? Anstelle von Christus? Anti kann heißen gegen oder auch anstelle von. Und Christus, ja, wörtlich übersetzt, Anti-Christus, Antichrist. Ja. Das haben ja die Reformatoren betont, Luther. Die haben ganz klar erkannt, hier ist jemand, Jesus ist auf einem Esel eingeritten in Jerusalem, ganz bescheiden. Der Papst, damals noch, heute ist nicht mehr ganz so extrem, ließ sich auf einer Sänfte tragen. Ja, das war noch bis vor kurzem so, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Christus trug eine Dornenkrone, ja, wo sein Blut herunterlief. Der Papst trägt so eine Art, wie eine Kaiserkrone, ja, eine goldene, große Macht, die sich dazu spitzt. Also er hat damals in der Reformationszeit, wurden richtig gegenübergestellt, solche Bilderbücher, da hatten viele noch nicht lesen können. Auf der einen Seite war Christus abgebildet als der keinen Platz hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Ja, ein Wanderprediger in Galiläa sozusagen, war ja unser Heiland. Er hatte nichts, wo er seinen Kopf hinlegen konnte und sich ausruhen. Und der Papst schwelgt hier im Luxus, aber Milliarden an Talern wurden aus den Leuten herausgepresst für Ablasszahlungen, damit die Angehörigen aus dem Fegfeuer herauskommen sollen, was es laut Bibel gar nicht gibt. Es gibt kein Fegfeuer. Es ist eine Erfindung. Es gibt nur Himmel oder Hölle. Dazwischen gibt es nichts. Du kannst nicht durch Geldzahlungen die Verstorbenen herauslösen aus dem Fegfeuer. Aber das wird geglaubt durch Totenmessen. Bitte, wer das glaubt, soll mir zeigen, wo das in der Bibel steht. Ja. Nicht in den Apokryphen, in der Bibel selber. Gut, ich will jetzt nicht mit Steinen werfen, ich will auch niemand zu Neid reden, aber griechisch, ganz sachlich gesagt, heißt Stellvertreter Christi Antichristos, Antichrist. Ja. Und deshalb haben die Reformatoren das auch so gesagt. Hier ist eine Institution, die beansprucht, dass der Papst jetzt als Nachfolger Petri und Stellvertreter Christi die Macht über die Seelen der ganzen Menschheit hat. Und heute ist auch noch so, dass sämtliche Herrscher auf Erden nach Rom pilgern müssen, Audienz erbitten dürfen, damit ihre Konflikte auch gelöst werden, ihre Probleme. Der Papst ist die oberste Rechtsprechungsgewalt über die ganze Menschheit. Das ist der Anspruch. Das wäre ja alles noch einigermaßen erträglich, wenn es im biblischen Rahmen alles wäre. Wenn es wirklich allein nach der Bibel dann diese Dinge beurteilt würden. Aber leider ist ja so, wir wissen das, dass vieles in der römisch-katholischen Kirche gelehrt wird, was hinzugekommen ist zur Bibel. Ja, sie haben auch noch die Bibel. Ja, das ist ja auch gut so. Aber dann kommt hinzu zum Beispiel, dass nicht mehr Jesus allein angebetet wird und Gott allein, sondern eben auch Maria und die Heiligen. Aber das sind verstorbene Menschen und die Bibel sagt, ihr sollt euch nicht zu den Toten wenden, zu den Verstorbenen. Auch Maria wartet noch auf die Auferstehung am jüngsten Tag. Und wir können nicht, dürfen nicht Kontakt mit der Totenwelt aufnehmen. Es ist eine ganz große Gefahr, was etwa im Rosenkranz mit Ave Maria getan wird. Vielleicht hört mancher das jetzt zum ersten Mal, aber bitte lest selber in der Bibel. 5. Mose 18 lese ich vielleicht diese Stelle vor. 5. Mose 18. Da ist ja die Warnung vor jeder Art von Zauberei und Spiritismus. Da steht ab Vers 9, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln dieser Völker zu tun. Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer laufen lässt. Du wirst die Fakire machen, ja? Oder ein Wahrsager, ein Zeichendeuter, einer, der geheime Künste treibt, ein Zauberer, Bannsprecher, Geisterbeschwörer, Hellseher oder der die Toten befragt. Damit ist jeder Kontakt mit den Toten gemeint. Es soll keiner die Toten befragen oder irgendwie auch zu ihnen bitten oder beten. Ja, das ist ganz klar von Gottes Wort verboten. Und dann heißt es, denn jeder, der solches tut, ist dem Herrn ein Gräuel, und um solcher Gräuel willen vertreibt sie der Herr dein Gott vor dir. Du sollst aber untadelig sein vor dem Herrn dein Gott. Also bitte in keinster Weise Kontakt mit dem Totenreich aufnehmen. Die Entscheidung für das ewige Leben, für Himmel oder Hölle, die fällt jetzt. Jetzt haben wir diese Zeit, wo wir die Entscheidung treffen. Wir können für die Toten nichts mehr tun. Jetzt, solange die Menschen leben, sind wir schuldig, ihnen das Wort Gottes zu sagen, das Evangelium, die frohe Botschaft, wie sie gerettet werden. Nach dem Tod ist das nicht mehr möglich. Ja, das war jetzt an sich nur diese Zwischenfrage. Ich wollte gar nicht so viel dazu sagen, aber wenn der Gottesgeist uns hier so leitet, wollen wir auch gern darauf eingehen. Falsche Christus oder solche, die sich anstelle von Christus setzen, sie werden viele verführen. Ja, und wie viele laufen heute Sekten nach oder auch solchen, die sich an die Stelle Christi setzen. Und danach, nachdem der Herr Jesus vor der Verführung gewarnt hat, bringt er erst den Hinweis auf Kriege, Katastrophen, Erdbeben, Seuchen und so weiter. Auch die Teuerung wird genannt, die Inflation. Alles Dinge, die wir heute zunehmend erleben. Auch eine Bestätigung, dass Gottes Wort wirklich Gottes Wort ist, dass es Prophetie enthält, die sich erfüllt. Aber ich will doch nochmal sagen, warum zuerst die Warnung vor der Verführung? Deshalb, weil Kriege und Erdbeben unseren Leib töten können. Aber die Verführung führt zur ewigen Verlorenheit unserer Seele, unserer ewigen Existenz. Versteht ihr? Deshalb ist die Warnung vor der Verführung an erster Stelle. Wenn unsere Seele ins Verderben kommt, ist das viel gravierender, als wenn der Leib getötet wird. Weil das ist die Ewigkeit, die endet nie. Und dann werden wir am falschen Platz sein, eben nicht im Himmel beim Herrn, sondern in der Hölle, in der Verdammnis. Jetzt kommt die Warnung, beziehungsweise die Voraussage auch von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu, dass er nicht erschreckt, sagt der Herr. Das muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Volk gegen Volk, Königreich gegen Königreich. Dieser Begriff Volk gegen Volk und Königreich gegen Königreich bezeichnet einen sehr großen Konflikt. Also man kann sagen, Weltkriege. Und die gab es zum ersten Mal im 20. Jahrhundert in diesem Weltmaßstab. Ein Zeichen der Endzeit. Erster Weltkrieg brachte ungefähr 10 Millionen Todesopfer. Der Zweite Weltkrieg schon weit mehr. An die 60 Millionen Todesopfer, einschließlich der in den KZs getöteten Menschen. Ein schrecklicher Blutpreis. Eine furchtbare Grausamkeit. Und nun ist es so, dass diese Weltkriege mit etwas zusammenhängen, was auch in der Endzeit eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Und zwar haben sie dazu geführt, dass die heilsgeschichtliche Linie Israels wieder aufgenommen wurde. Indirekt dazu geführt. Der Erste Weltkrieg führte dazu, dass das damalige Palästina aus dem Osmanischen Reich überging in die Hand der Engländer. 1917 hat Lord Balfour in England erklärt, dass die Juden wieder ein Ansiedlungsrecht bekommen in dem damals Palästina genannten Gebiet. Palästina hängt mit den Philistern oder Palästinensern zusammen. Aber im Grunde ist es das Land Gottes, das er den Juden als dem kleinsten Volk gegeben hat, als dem auserwählten Volk des alten Bundes. Und am Ende nimmt Gott die Heilslinie, diesen Heilsfaden wieder auf mit seinem Volk Israel. Und es kommt wieder in sein Land. Und das hing zusammen, interessanterweise, mit diesen zwei Weltkriegen. Der Erste Weltkrieg also, England bekam Palästina, die Oberhoheit, und hat den Juden das Ansiedlungsrecht gegeben. Und Hunderttausende sind eingeströmt in dieses Land. Und dann kam der Zweite Weltkrieg mit seinem schrecklichen Blutpreis, wo, ja, man schätzt 6 Millionen Juden in Europa getötet wurden. Ein unbeschreiblicher Hass, unerklärlich, menschlich unerklärlich, lässt sich nur dämonisch erklären. Gerade in Nürnberg, ja, das sollte ja die neue Reichshauptstadt werden. Und da steht ja heute noch das Reichsparteitagsgelände in Restbeständen. Da ist dieser unsägliche Hass gegen das jüdische Volk als das auserwählte Volk des alten Bundes geschürt worden. Im Grunde Eifersucht, genau wie bei den Hohepriestern und Schriftgelehrten, die eifersüchtig auf Jesus waren und gesagt haben, weg mit ihm, kreuzigt ihn. So sind auch diejenigen eifersüchtig auf das jüdische Volk, die selber auserwählt sein wollen, die Weltherrscher, das germanische Reich errichten wollten. Und noch heute spukt dieser Geist in manchen Köpfen auch in Deutschland herum. Wir haben einen linken dämonischen Geist und einen rechten dämonischen Geist in vielen Menschen bis heute. Ja. Als Christen sind wir aber weder links noch rechts, sondern nach oben ausgerichtet zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Das ist meine Meinung. Ja. Ich will jetzt hier nicht über Politik viel sagen. Beide Extreme sind nicht gut, ja, diese ganz extremen Richtungen. Nun, jedenfalls, haben wir gehört von Kriegen und Kriegsgeschrei. Und das hat zur Erfüllung geführt, dass 1948 der Staat Israel ausgerufen wurde. Damals war die Weltöffentlichkeit noch überwiegend auf der Seite Israels. Heute würde Israel auch keine Mehrheit mehr in der UNO bekommen. Wird regelmäßig verurteilt, angeklagt, niedergestimmt. Es gibt nur ungefähr 3 Staaten, die für Israel eintreten, bei den fast 200 Staaten der Erde in der UNO. Das ist Israel selber, klar. Das ist die USA noch, ja, wie lange noch, weiß man nicht, je nachdem. Die Präsidenten wechseln ja immer wieder mal, hoffentlich auch. Ja. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und das dritte ist, glaube ich, Mikronesien, wo viele Gläubige leben, wo Missionswerke schon seit Jahrzehnten gearbeitet haben. Und da gibt es auch einen gläubigen Präsident, der für Israel abstimmt oder durch seine Vertreter in der UNO für Israel stimmen lässt. Deutschland, ja, wo ist Deutschland? Enthält sich vielleicht der Stimme, ja, und er stimmt auch dagegen. Hat sich nicht viel geändert. Obwohl die jetzige Regierung Gott sei Dank noch relativ israelfreundlich ist. Aber sie meinen auch, das ist jetzt ein schwieriges Problem mit Siedlungsgebieten und so weiter und so fort. Da wollen wir jetzt nicht in Einzelheiten gehen. Aber wenn es nach der islamischen Religion geht, was ist ihr Ziel eigentlich bei den Palästinensern? Wollen sie wirklich mit den Juden verhandeln? Sie wollen sie ins Meer treiben. Das ist die offene, ehrliche Aussage. Aber die können sie nicht so sagen, weil ja die Takia gilt und die Diplomatie. Und es wird alles ein bisschen verschleiert, weil man sonst ja nicht mehr verhandeln würde miteinander. Und jedenfalls, dieser Hass, das kommt eben auch nicht nur aus dem Nationalsozialismus, kommt genauso auch aus der islamischen Religion heraus, dass diese Judenfeindschaft sehr tief verankert ist. Leider, leider ist das so. Ich will dazu sagen, der Staat Israel ist nicht identisch mit dem Reich Gottes oder auch nicht perfekt, das gar nicht. Ja, aber trotzdem schreibt Gott Heilsgeschichte mit Israel. Gerade als Christen können wir nicht Feinde Israel sein. Das möchte ich dazu sagen. Nun, ja, Jesus nennt also Kriege und auch den Feigenbaum, indem er sagt, in Vers 32 steht es geschrieben, am Feigenbaum lernt das Gleichnis, und der Feigenbaum ist ein Bild für Israel, genau wie auch der Weinstock. Wenn seine Zweige schon weich werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass das Sommer nahe ist. Und was ist geschehen? Die Prophezeiungen, Prophet Hesekiel, ich glaube Kapitel 36 folgende, ja, haben sich erfüllt. Die Totengebeine sind zusammengerückt, der Staat Israel ist wieder entstanden, und jetzt muss nur noch der Geist Gottes hineingetan werden, damit Leben entsteht. Auch eine Erfüllung Jahrtausende alter Prophezeiungen, was 1948 eingetroffen ist. Und es ist auch die Drangsal gegen Israel vorausgesagt. Beim Propheten Sacharja steht in Kapitel 12 und Kapitel 14, ihr könnt es nachlesen, und das ist 550 vor Christi Geburt schon geschrieben worden und offenbart worden. Also vor jetzt insgesamt 2500 Jahren steht geschrieben, dass am Ende der Tage, also in der Jetztzeit, wo wir jetzt leben, alle Völker rings um Israel gegen Israel marschieren werden. Der arabische oder islamische Ring schließt sich ja, nicht? Ägypten, Syrien, Jordanien, Libanon, alles gegen Israel. Und dass sogar am Ende alle Völker auf Erden gegen Jerusalem marschieren werden. Siehe UNO, ja, wo praktisch fast alle dagegen stimmen. erfüllte Prophetie, ein Gottesbeweis, ja. Aber es muss so kommen. Aber wenn diese Bedrängnis am größten ist, was geschieht dann? Dann wird Jesus Christus selber als der Retter aller Gläubigen und als der Messias Israels erscheinen vom Ölberg her, wird eingreifen und bei der letzten Schlacht allen Feinden ein Ende machen. Dann wird er auch den Antichristen, den falschen Propheten besiegen, also das Tier aus dem Meer und das Tier von der Erde, gemäß Offenbarung 13. Sie werden besiegt werden, nicht vernichtet, sondern sie kommen zuerst an den Ort ewiger Qual, wo dann auch alle ungläubigen Menschen hinkommen am Ende, zusammen mit diesen schrecklichen satanischen Gestalten. Keine wünsche ich von uns, dass wir einmal dort sein müssen, sondern dass wir wirklich auf der Seite Jesu stehen, unseres Erretters. Nun, liebe Geschwister und liebe Freunde, ich kann jetzt leider nicht alles im Einzelnen einlegen, die Zeit ist begrenzt. Ich wollte noch sagen, außer den Kriegen werden ja dann weitere Zeichen genannt, und zwar Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben in Matthäus 24, Vers 7, nur ganz kurz. Uns geht es ja noch recht gut in Deutschland überwiegend, aber es gibt viele, viele Länder, wo die Menschen auch heute Hunger leiden, wirklich Hunger leiden. In Afrika, auch im Osten zum Teil. Es ist schön, wenn man da Hilfsgüter hinbringt, auch das Werk Zifo, vielleicht bekannt, ja, unterstützt das, wenn da Lieferungen laufen und wollen auch da die Not lindern. Aber es werden Hungersnöte sein. Es wachsen auch die Trockensteppen, die Wüsten der Erde, die Sahara. Wir erleben auch gewisse Klimaverlagerungen oder Veränderungen, ist umstritten, ja, aber wir beobachten ja, dass sich manches auch da verschiebt. Und das hat der Herr auch vorausgesagt, auch ein Zeichen der Endzeit. Und auch Seuchen, man dachte schon, man hätte die Seuchen ausgerottet. Da kamen immer wieder neue Seuchen, bei Tieren, Rinderpest, Schweinepest, Vogelgrippe, ja, ihr erinnert euch. Wobei ich manchmal frage, ob das auch zum Teil manipuliert ist, damit die Fleischpreise steigen, kann man sich auch fragen, ja. Nur nebenbei bemerkt, immer anschließend sind dann die Preise gestiegen wieder. Ich glaube nicht alles, was in der Presse steht, ist nur nebenbei bemerkt. Ja, jedenfalls, aber Tatsache ist natürlich, es gibt Seuchen und eine Seuche, die besonders grassiert, die bisher unheilbar ist, soweit ich weiß, AIDS, das erworbene Immunschwächesyndrom, weil dieses Virus die Eigenschaft hat, immer wieder seine Struktur zu ändern, sodass man nichts, keinen Impfstoff dagegen geben kann. Ja? Das ist dieses Verhängnisvolle dabei. Und AIDS trägt, so möchte ich einmal behaupten, geradezu endzeitlichen Charakter, weil es ist eine Seuche, die meistens, und so war es auch ursprünglich, als sie aufgetreten ist, durch sexuellen Kontakt übertragen wird. Also man kann sagen, wenn du deinem Mann oder deiner Frau wirklich treu bist, dann kannst du, außer wenn du jetzt wirklich Pech hast mit der schlechten Blutkonserve, aber kannst normalerweise kein AIDS bekommen. Ja. Es wird zu 99% übertragen durch Untreue, durch Ehebruch und auch durch homosexuelle Beziehungen. Wir wollen diesen Menschen helfen, für sie beten, die betroffen sind, aber wir müssen auch warnen und sagen, eheliche Treue oder Enthaltsamkeit ist der beste Schutz dagegen. Das ist ganz klar. Es ist eine neue Lustseuche, so wie früher Syphilis. Was gibt es noch alles? Gonorrhoe und wie die alle hießen. Und jetzt am Ende, ich denke, es ist ein deutlicher Ruf der Warnung. Und das Verrückte in unserer Gesellschaft ist, die Seuchen sind da, aber anstatt wirklich zu sagen, ein Aufruf zur Umkehr, eheliche Treue, jetzt wird noch viel mehr die Untreue propagiert. Auf großen Plakatwänden, ja, wie wenn die Kondome wirklich schützen könnten. Das ist eine Illusion, die haben keine absolute Schutzmöglichkeit. Die Membran ist durchlässig für die kleinsten Viren und soll sich keiner einbilden, dass es ein hundertprozentiger Schutz wäre, nur ein relativer Schutz. Also es ist im Grunde ein Ruf Gottes über die eheliche Treue und ein geistliches Leben auch auf diesem Gebiet wieder ganz neu nachzudenken und es nicht als Freibrief zu sehen, um noch mehr Elend durch Zerstörung von Familien und alles in die Gesellschaft hinein zu säen. Es ist also ein Ruf zur Umkehr, dass Gott das jetzt zugelassen hat in unserer Zeit. Und auch die Erdbeben. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genommen, ich predige heute frei, ja, aber aus dem Gedächtnis weiß ich, dass die Münchner Rückversicherungsgesellschaft geschrieben hat, dass also, ich möchte jetzt nicht falsch zitieren, dass die Zahl der Erdbeben sich vervielfacht hat in den letzten Jahrzehnten und die Zahl der Schäden sich noch mehr vervielfacht hat, da ja auch immer dichtere Ballungsgebiete entstehen, hängt auch damit zusammen. Aber die Zahl der Erdbeben kann man objektiv feststellen durch seismische Messungen, die hat zugenommen. Und am Ende, so sagt die Bibel, wird ein Erdbeben stehen so groß, wie es noch nie gewesen ist. Wir wollen da keine Angst machen, wir stellen es nur ganz objektiv fest, dass das also unserer Zeit zunimmt. Auch Seebeben, Tsunamis, ja, wir hören fast jede Woche wieder von neuen Katastrophen irgendwo auf der Erde. Und dann sagt Jesus, das alles wird aber erst der Anfang der Wehen sein. Wie bei einer Frau, die ein Baby erwartet. Jede Frau, die schon mal ein Kind bekommen hat, weiß ja, die Wehen fangen erst langsam an und dann steigert sich's, bis es immer dichter wird und dann ist es nahe vor der Geburt. Und so ist auch die vergehende alte Welt liegt in den letzten Wehen. Und die neue Welt Gottes, sein Reich, das wird dann die Geburt sein, ja. Aber in diese neue Welt Gottes kommen wir nur durch die geistliche Wiedergeburt. Wiedergeburt heißt eben nicht Seelenwanderung oder Reinkarnation, das habe ich gestern schon erklärt, gestern Abend, sondern Wiedergeburt ist, wenn ein Mensch Jesus Christus in sein Herz nimmt, dann kommt er durch seinen Heiligen Geist in unser Herz und verwandelt unser Wesen. Wir werden nicht mehr nur Geschöpfe Gottes sein, die für die Verlorenheit praktisch bestimmt sind, sondern dann werden wir Kinder Gottes sein, wirklich zu Jesus gehören, eingewaschen sein durch sein Blut, erneuert, auch in unserer Gesinnung ein Gewissen haben, dass wieder sensibel reagiert auf Schuld und wir werden uns auch anders verhalten, auch wenn wir nicht perfekt sind, aber wir werden ein viel feineres Gewissen haben, wenn Jesus in unserem Herzen wohnt durch seinen Heiligen Geist. Es wird uns dann auch nicht mehr so schwer fallen, die Gebote einzuhalten. Für den ungläubigen Menschen ist es fast unmöglich. Aber wer im Glauben an Jesus gefestigt ist, für den ist es keine unerfüllbare Forderung, sondern eine Freude. Wir wollen ja dem Herrn dienen und Freude machen. Mich zieht es gar nicht an die Orte des Verderbens, wo man vielleicht früher gern hingegangen ist, sondern ich würde mich schämen, ja, es würde mir im Herzen wehtun. Ich würde riesige Gewissensbisse bekommen, wenn ich jetzt mich irgendwo hinbegebe, wo die Sünde grassiert, ja. Es zieht die Christen gar nicht dorthin. Und wenn ein Christ trotzdem gesündigt hat, dann möchte er so schnell wie möglich, wenn es ein wirklicher Christ ist, möchte er so schnell wie möglich wieder rein werden und den Herrn um Vergebung bitten und die Gemeinschaft der Geschwister suchen. Und ja, das ist, werden sicher viele hier bestätigen können. Wie viel Zeit bleibt mir noch?
5 Minuten.
Also ich kann entweder noch 5 Minuten oder auch 5 Stunden über das Thema sprechen. Ich glaube mir. Gestern habe ich 3 Stunden darüber gesprochen in Würzburg. Aber ich will euch nicht überfordern. Ja? Und wenn die Luft zu eng ist, macht gern bitte mal auf. Ja, ich freue mich ja, dass heute überfüllt ist. Und ihr müsst also demnächst anbauen, wenn es so weitergeht. Ja. Wir erleben auch in anderen bibeltreuen Gemeinden, dass es wächst, ja, und dass beim Bibelkritischen zurückgeht. Das ist auch ein Zeichen der Zeit. Weil die Menschen, die wirklich Gottes Wort lesen, die können gar nicht anders als erkennen, was die Wahrheit ist. Und in Gemeinden, wo das Wort Gottes nicht ernst genommen wird, da kriegen wir letztendlich auch keine geistliche Nahrung. Das ist einfach die Realität. Wir wollen uns aber immer in Demut unter das Wort Gottes stellen, unter die Heilige Schrift. Und niemals ihr Meister sein, sondern ihr Diener. Dass wir immer korrekturbereit bleiben, auch in unserem Leben, auch in unseren Gemeinden. Ich durfte mich schon oft im Leben von Gottes Wort korrigieren lassen und habe plötzlich ganz klare Stellen erkannt, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Zum Beispiel auch in der Frage der Taufe. Ja, habe ich erst 2005 erkannt, habe ich glaube schon mal erzählt. Und ich möchte niemand zu nahe treten, der noch nicht im Glauben getauft ist, aber es gibt so ein schönes Traktat, kennt ihr das? Das ist jetzt kein Witz, ja. Da steht vorne drauf, was sagt die Bibel über die Säuglingstaufe? Gibt es ein Traktat. Und wer hat schon gelesen? Das kann man gar nicht lesen. Warum nicht? Weil das ist leer, da steht gar nichts drin. Ich habe auch lange gebraucht, um zu erkennen, dass wir Lehren gründen müssen auf die klaren Stellen der Heiligen Schrift, nicht auf die unklaren. Manche sagen halt, er ließ sich taufen mit seinem ganzen Hause. Das sind vielleicht ja auch Säuglinge dabei gewesen. Aber es steht eben nicht da und es ist eine unklare Stelle. Wir können uns bei Entscheidungen in unserem Leben immer nur auf klare Aussagen stützen. Und die klaren Aussagen in der ganzen Apostelgeschichte sind, sie hörten das Wort Gottes, sie kamen zum Glauben und sie ließen sich taufen. Zeig mir eine Stelle, wo es anders ist. Ja? Aber es ist durchgehend so, das sind klare Stellen. Sie hörten das Wort Gottes, sie kamen zum Glauben, wurden gläubig und dann ließen sie sich taufen. Und da, nach so vielen Jahren, ich war schon 27 Jahre gläubig und noch nicht auf den Glauben getauft. Und dann wurde ich irgendwann vom Wort überführt und habe gemerkt, ich habe mich immer auf unklare Stellen gestützt, die das nicht hergeben. Nun ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ist mir jetzt aber gerade auf dem Herzen gelegen. Entschuldigt, wenn ich so direkt bin. Ich habe 27 Jahre gebraucht. Ich weiß nicht, wie lange mancher von uns hier braucht, aber ich würde, wenn es klar ist, ist ein Gehorsamschritt. Entscheidend ist, dass ich glaube an Jesus als meinen Erlöser. Das ist die heilsnotwendige Sache. Die Taufe ist dann ein Bekenntnis. Ich bin jetzt auch ein Jünger, eine Jüngerin Jesu. Ein Gehorsamschritt. Wenn ich etwas erkenne vom Wort, ist einfach die Frage des Gehorsams. Ja, also Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben. Und dann sagt der Herr Jesus etwas sehr Erschütterndes über die Endzeit. Gibt mir noch ein bisschen mehr als 5 Minuten vielleicht. Da steht, ich glaube, das heißt auch nicht sehr ernst gemeint mit den 5. Aber der Herr Jesus sagt jetzt etwas sehr Erschütterndes, nämlich über seine Jünger und Jüngerinnen. Er sagt, dann werden sie euch in Trübsal übergeben und werden euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern oder von allen Heiden. Was heißt das? Wer sind sie? Wer wird uns in Trübsal übergeben? Nun ja, die sich gegen Gott, gegen Jesus stellen, solche Menschen. Hier in unserer Gesellschaft werden wir noch toleriert, aber geht mal in ein islamisches Land, verteilt dort christliche Schriften, stellt euch da auf dem Marktplatz in, also ich, nicht das heißt, ich liefere euch jetzt im Tode hier aus, ja. Ich sage es jetzt mal hypothetisch erstmal. Stellt euch mal in Abu Dhabi oder was könnte man sonst nennen, auch in Kairo oder ja, in solchen Ländern auf den Marktplatz und verteilt christliche Schriften. Ihr werdet sehr schnell Probleme bekommen, bis hin zu Gefängnis oder vielleicht sogar Todesstrafe. Und wisst ihr, wenn ich jetzt hier eine Stunde predige, wisst ihr, wie viele Christen in dieser Zeit getötet werden, um des Herrn Jesus willen, im Durchschnitt? Ja? Eine Stunde hat 60 Minuten. Alle 5 Minuten ein Christ. Also während wir hier uns so gemütlich noch versammeln, warm geheizten Raum, wird in irgendwelchen Ländern werden 30 Christen in dieser Zeit getötet, weltweit gesehen. Das ist die Situation. Und da redet man von unserer fortschrittlichen neuen Welt mit Religionsfreiheit und große Töne, ja, wie weit wir da schon gekommen sind. Nein, es herrscht immer noch Verfolgung und es wird auch bis zum Ende so sein. Und es wird sich sogar noch steigern, denn wir passen auch nicht in das Schema der neuen Weltordnung hinein als Christen. Warum? Da wird dann plötzlich die große Toleranz verkündet. Ich bin auch sehr tolerant. Ich lasse Moslems hier ihre Freiheit und so, ist gar keine Frage. Wir lassen sie hier ihre Moscheen bauen, wobei ich das nicht immer ganz richtig finde, vor allem wenn sie noch Minarette drauf machen. In der Schweiz hat die Bevölkerung mehrheitlich dagegen gestimmt. Aber wir haben ja keine Möglichkeit für Volksabstimmungen bis jetzt noch. In Bayern glaube ich schon, gibt es sowas. Schon, das fortschrittlichste Land, Franken natürlich noch fortschrittlicher. Ja, aber in anderen Ländern, Bundesländern ist das also bisher nicht möglich. Und ich will jetzt nicht den Moslems hier ihre Versammlung verbieten, aber sie sollen dann bitte auch in Saudi-Arabien, in Syrien, gut, in Syrien ist es noch ein bisschen toleranter, aber in Ländern, die fast nur noch islamisch sind, Malediven könnte man auch hier nennen, wo es ganz schlimm hergeht, oder auch in Nordkorea bei diesem kommunistischen, wahnsinnigen Diktator, der sich selber anbeten lässt, da werden also unsere Geschwister massenhaft eingesperrt oder umgebracht. Wir wollen auch für sie immer wieder beten. Bei uns ist ein Bruder in der Gemeinde, der betet jeden Sonntag, wenn wir Gebetsanliegen sammeln, sagt er immer, wir wollen beten für die verfolgten Geschwister weltweit in islamischen und kommunistischen Ländern. Kommt Stereotyp, die Kinder lachen schon, wenn das kommt, aber ich sage, es ist gut, dass der Bruder uns jedes Mal wieder daran erinnert. Ja. Also das ist ganz wichtig. Vielleicht vergessen wir das sonst. Und der Herr sagt uns voraus, dass man sogar getötet werden kann, um seines Namens willen. Wie sieht es in Europa aus? Die Gesetzgebung in der Europäischen Union, ist die christenfreundlich? Kommt Gott vor in der Präambel des Lissabonner Vertrags? Mit keinem Wort. Das Einzige, was man geschrieben hat, basierend auf den kulturellen, humanistischen und religiösen Wurzeln Europas, so ähnlich, religiös. Aber christlicher Glaube ist keine Religion, wenn es ein gelebter Glaube ist. Eine Religion ist immer ein Versuch des Menschen, sich selber zu erlösen. Und christlicher Glaube heißt eben nicht, dass wir uns selber erlösen können, sondern die Erlösung kommt von oben, die wird geschenkt von Gott, indem er seinen Sohn sendet, um uns aus dem ganzen Schlamassel hier der Sünde, des Todes und der teuflischen Mächte zu erlösen. Und das hat gar keinen Platz in der Europäischen Union. Da stehen nur religiöse Wurzeln. Religion ist auch der Satanismus und an alles Mögliche. Aber christlicher Glaube, gelebter Glaube ist keine Religion. Höchstens, wenn man vom Christentum redet. Aber Christentum kann nicht retten. Nur lebendiger christlicher Glaube. Christentum ist nur eine Definition für eine Erscheinung, ja, so wie wo sich Menschen halt versammeln und gewisse Rituale vollziehen. Aber lebendiger Glaube ist die persönliche Herzensbeziehung zu Gott, zu Jesus Christus. Eine Tradition kann uns nicht retten. Nur wenn der gelebte Glaube vorhanden ist, die Liebe zu Gott, dass ich Jesus als meinen persönlichen Retter angenommen habe. Ja, und dann heißt es noch weiter, es werden viele einander verraten, einander hassen. Der bekannte Pfarrer in der DDR, Theo Lehmann, vielleicht manchen bekannt, damals in Kolmorgstadt, heute heißt es ja Chemnitz wieder, ne? Der Verräter war sein engster Mitarbeiter. Ja, das kam dann später heraus durch diese Stasi-Akten. Und das hat ihn doch sehr geschockt. Es werden sich viele ärgern und werden einander verraten und einander hassen. Seien wir wachsam. Wir wollen jetzt kein Misstrauen sehen, aber nur der Herr kann ins Herz schauen. Wir wollen beten, dass auch jeder, der hier ist, mit Jesus wandelt, und können aber das nicht in jemanden hineinzwingen. Jeder muss selber eine Entscheidung treffen für Gott. Und dann steht noch, ich komme so langsam zum Ende, ja. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Wir haben gehört von falschen Christussen und hier jetzt die falschen Propheten. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr falsche Propheten als falsche Christusse. Falsche Christusse sind ja noch leichter zu durchschauen, wenn einer sich wirklich auf die Stufe mit dem Herrn stellt, ja, das fällt ja dann schon auf. Aber so falsche Propheten, die bringen irgendwelche solche eigenen Offenbarungen. Der Herr hat mir gesagt, ihr müsst jetzt das einführen, ihr müsst jenes einführen und ihr müsst das halten und das reicht nicht aus. Und dann fügen sie etwas zur Bibel hinzu oder nehmen auch etwas davon weg. Das ist auch schon das Hauptkennzeichen, um sie zu erkennen. Die Bibel wird unmerklich verändert, hinten angesetzt, kommen eigene Neuoffenbarungen, gerade die Neuoffenbarungssekten sind alle von falschen Propheten gegründet worden. Ich zähle jetzt nur mal ein paar auf, Zeugen Jehovas, Mormonen, Heimholungswerk in Würzburg, jetzt heißt es, glaube ich, Innere Geist Christuskirche, Gabriele Wittig ist auch ein spiritistisches Medium, waren ja gestern in Würzburg, dann Anthroposophie, ja, Rudolf Steiner hat auch ein fünftes Evangelium verkündigt in seinen Vorträgen mit zutiefst okkulten Elementen und so weiter und so fort. Also überhaupt das ganze Gebiet der Sekten. Ich war ja 10 Jahre lang Sekten- und Weltanschauungsbeauftragter, was man da alles mitkriegt. Und es entstehen ja laufend neue Sekten. Da kommt wieder ein falscher Prophet aus der Schweiz, da wieder aus Norwegen und da aus Deutschland. Bitte prüft alles. Je mehr ihr zu Hause seid im Wort Gottes, umso weniger könnt ihr verführt werden. Und für uns als Christen gilt natürlich in erster Linie das Neue Testament. Wir leben nicht mehr im Alten Bund. Das Alte Testament, aber trotzdem das Neue. Aber das Alte Testament ist natürlich die Grundlage, um das Neue zu verstehen, wo sich dann in Christus das erfüllt hat, was vorausgesagt war. Wir leben heute nicht mehr in der Zeit des Tempels, wo geopfert werden musste mit Tieren und Brandopfern und so weiter, sondern Hebräer 9 wird gesagt, in Christus ist alles ein für alle Mal erfüllt und vollbracht worden. Ja, und dann heißt es noch in Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Leben wir halt in einer Zeit, wo die Ordnungen Gottes und auch die Gesetze des Staates noch ernst genommen werden? Was meint ihr? Wenn man so durch unsere Städte oder schon Dörfer läuft. Ja, wie viele Menschen gehen auch einfach aus Gewohnheit schon bei Rot über die Ampel, auch wenn Kinder vielleicht noch in der Nähe sind und das Vorbild übernehmen? Ich meine, da fängt es schon im Kleinen an, müssen wir uns auch selber prüfen. Wie genau nehme ich das? Bin ich ein Vorbild auch für Kinder, die vielleicht das nachmachen und dann unter das Auto laufen? Manchmal wundere ich mich auch über Christen, die auch offenbar keine Grenzen kennen. Und wie sieht es aus auf anderen Gebieten? Halte ich die Ordnungen ein, auch was zum Beispiel meine Steuererklärung betrifft? Bin ich auch da ehrlich? Wie ist es mit Schwarzarbeit? Ja, ich will jetzt nicht den unglaublichen Fall wiedergeben, den du mir erzählt hast öffentlich, aber gerade in der Firma wird man ja manchmal gefragt, nicht? Können wir das schwarz machen und so? Und das ist doch gut, wenn wir dann ein Licht sind und sagen, nein, wir sind Christen, wir arbeiten ehrlich, wir wollen nichts verbergen gegenüber der Obrigkeit. Und da muss man einfach auch konsequent sein. Aber viel schlimmer noch, oder genauso schlimm, ja, ist, wenn die Ordnungen Gottes übertreten werden. Das ist ja auch eine Ordnung. Die staatlichen Ordnungen übrigens als Christen, da gibt es eine einzige Grenze, wo wir sie nicht einhalten können. Wisst ihr, was das ist? Wenn es gegen Gottes Wort geht. Wenn sie uns zum Beispiel Mission verbieten wollten, Evangelisation. Der Lothar Gassmann darf nicht kommen, ihr dürft nicht evangelisieren, ja, zum Beispiel, jetzt mal ganz praktisch. Was tun wir dann? Komme ich dann trotzdem und riskiere, dass ich ins Gefängnis gehe? Ja. Da müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ja, wie ist es auch mit, wenn man Sünde Sünde nennt heutzutage? Europäische Verfassung habe ich erwähnt, heißt ja jetzt nur Reformvertrag, weil es ja nicht durchkam. In Frankreich und Holland hat man es einfach umbenannt und so hat man es den Leuten, den Völkern dann übergestülpt gegen ihre mehrheitliche Meinung. Und die Iren durften so lange abstimmen über die europäische Verfassung, bis sie dann zugestimmt haben. Erst hat man eine richtige Wirtschaftskrise noch ausgelöst in Europa, das ist ein bisschen Politik mal zwischendurch, ja. Und dann beim zweiten Mal haben sie zugestimmt. Beim ersten Mal hatten die Iren gegen die europäische Verfassung gestimmt. Beim zweiten Mal haben sich da nicht mal irren dürfen, die Iren. Und dann haben sie, nachdem die Krise schon da war und man ihnen dann alles Mögliche finanziell und wirtschaftlich versprochen hat, haben sie dann mehrheitlich zugestimmt. So werden heute die Gesetze auch gemacht zum Teil. Trotzdem sind wir der Obrigkeit, auch der Europäischen Union, so weit untertan, soweit es nicht gegen Gottes Wort geht. Also die äußeren Ordnungen, ja, wollen wir durchaus respektieren. Aber wenn sie uns Mission verbieten, wenn man Sünde nicht mehr Sünde nennen darf, zum Beispiel sexuelle Perversionen oder falsche Religionen, dann müssen wir es trotzdem predigen und sagen, nein, Gott macht frei von deiner falschen sexuellen Prägung. Gott rettet auch Moslems, Hindus, Buddhisten. Jesus ist der einzige Weg zum Himmel. Wir müssen sagen, von unserem Gewissen her, vom Wort Gottes her. Sonst sind wir Gott ungehorsam und werden selber schuldig an den Menschen, die deshalb verloren gehen, weil wir sie nicht gewarnt haben vor dem Weg der Verdammnis. Wenn ich das nicht deutlich sagen würde, würde Gott das Blut derer, die verloren gehen, von mir fordern. So steht es im Propheten Hesekiel. Und wenn du schweigst, wird Gott das Blut derer, die verloren gehen, weil du zu feige bist, es zu sagen, von dir fordern. Und das ist uns auch ein Auftrag zur Mission. Wir können nicht die ganze Welt evangelisieren, aber die Menschen, die Gott uns zeigt. Und wenn sie uns fragen, wie ist es dann mit dem Glauben, dann sollen wir es auch freudig bezeugen und nicht zu feige sein und nicht stumme Hunde, sondern fröhliche Zeugen Gottes. So möchte ich euch auch aufrufen, auch wenn ich jetzt weg bin, dass er weiterhin Jesus bezeugt. Weiterhin sagt, das ist Sünde, das ist Erlösung. Man kann von der Sünde, von der Verlorenheit gerettet werden und man kann in das himmlische Jerusalem eingehen, durch Jesus als den einzigen Weg zum Vater. Und so steht auch hier, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also wer auch in dieser Endzeit durchhält, der nicht schwach wird, der sich nicht von Jesus irgendwie lossagt oder ihn verleugnet, sondern der wirklich dem Herrn treu bleibt, der wird auch die Krone des Lebens empfangen. Und dann kommt noch etwas Positives und auch das erfüllt sich vor unseren Augen. Wir haben jetzt viel Negatives gehört und jetzt kommt noch etwas Positives. Dieses Evangelium vom Reich, vom Gottesreich, wird in der ganzen Welt gepredigt werden, als Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Und das geschieht heute tatsächlich. Die frohe Botschaft von Jesus Christus, die wird nicht nur hier in Strullendorf gepredigt, die wird auch heute in vielen Orten gepredigt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ob es in Afrika ist, in der Steppe, oder in Alaska bei Eskimos, wo auch Missionare sind, bei den Jurten in Sibirien. Es gab noch nie so viele Missionare und missionarische Möglichkeiten wie heute. Auch durch die moderne Technik, die ambivalent ist. Das Internet kann man zum Guten und zum Bösen benutzen. Aber heute werden arabische Bibeln ausgedruckt in Ländern, wo es streng verboten ist, Bibeln einzuführen. Durch die Möglichkeiten des Internet. Arabische Menschen, die können sich heimlich zu Hause das Neue Testament ausdrucken, können die Bibel lesen. Das war noch vor 30, 40 Jahren undenkbar, wo es die technischen Möglichkeiten nicht gab. Da haben Missionare ihr Leben riskiert, wenn sie da mit Bibeln eingereist sind. Ihr wisst vielleicht noch, die Eltern der Bibelschmuggel, wie das schwer war, ja, wie viele da gefangen genommen wurden. Heute kann sich das jeder ausdrucken. Auch wenn Diktatoren immer wieder versuchen, gewisse Dinge abzustellen, so wie jetzt in der Türkei geschehen. Nicht? Ich weiß nicht, ob es wieder angeschaltet ist. Habt ihr vielleicht gelesen. Nun jedenfalls, es kann zum Guten und zum Schlechten genutzt werden. Wir wollen die guten Möglichkeiten wahrnehmen, solange es noch geht. Das Evangelium wird in der ganzen Welt gepredigt, als Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Ich habe gestern auch gesagt, in Würzburg, es gibt auf der Erde über 6000 Sprachen. Die Bibel, die gesamte Bibel ist übersetzt in etwa 300 Sprachen, alle Hauptsprachen der Erde und viele weitere. Und es gibt laufend Neuübersetzungen. Teile der Bibel, Neue Testament in fast 3000 Sprachen jetzt schon übersetzt. Das können 99% der Menschheit verstehen. Und laufend sind neue Übersetzungsprojekte in Arbeit. Also es ist sehr viel erreicht. Und wir sehen auch da, dass das Kommen des Herrn nahe ist. Es wird auch durch Gospel Recordings, eine Gesellschaft, die die Heilsbotschaft auf Tonträger draufgibt, das Evangelium schon in über 5000 Sprachen weitergegeben. Auf Schallplatten, die man auch ohne Strom drehen kann, in eingeborenen Hütten, wird gesagt, wie man ein Kind Gottes wird, wie man in den Himmel eingehen kann. Ja, und das sehen wir also auch, es erfüllt sich alles genauso, wie der Herr gesagt hat. Alle Völker werden die frohe Botschaft hören. Auch ihr habt sie jetzt gehört, in aller Schwachheit, die auch mir anhaftet, ja, wenn etwas vergessen wurde oder vielleicht missverständlich war, vielleicht auch provozierend für jemanden, dann mögt ihr mir es vergeben, aber es ist besser, man sagt einen klaren Ton, der verstanden wird, als wenn man um den heißen Brei herum redet. Ja. Und so hoffe ich, dass es deutlich wurde, dass es mir nicht darum geht, irgendjemand anzugreifen, sondern darum, dass jeder Mensch die Möglichkeit bekommt, Jesus Christus anzunehmen und durch ihn als den Weg zum Vater in den Himmel einzugehen. Auch heute ist noch die Möglichkeit, mein Zug fährt erst um 14.47 Uhr in 42. Wie heißt der Ort? In Heiberg oder so ähnlich? Hirscheid, ich werde es nicht lernen. In Hirscheid ab. Und ich werde wahrscheinlich bis 14 Uhr ungefähr da sein, auch zum Mittagessen jetzt zu Gesprächen. Ihr könnt gerne noch auch mit mir oder mit dem Heinrich oder Robert oder anderen Geschwistern sprechen, wo ihr Vertrauen habt. Wir können euch gerne helfen. Auch was Glaubensfragen angeht, auch draußen die kostenlose Literatur, nehmt die Möglichkeit in Anspruch. Lest vor allem selber die Bibel, fangt mit dem Neuen Testament an, würde ich empfehlen. Matthäus Evangelium zum Beispiel, mal lesen, wer der Herr Jesus ist. Die Bergpredigt, was er gelehrt hat, dann sein Tod für uns, wo er gekreuzigt wurde, aber dann auch in Herrlichkeit auferstanden ist und lebt. Und dann die Fortsetzung in der Apostelgeschichte. Und dann kann man sich auch mal in die Briefe wagen, die etwas schwerer sind für den Anfang. Und auch die Offenbarung ist nicht unverständlich. Übrigens, auf der Johannes-Offenbarung liegt eine Seligpreisung. Selig ist, wer diese Worte der Offenbarung liest. Das einzige Buch in der Bibel, wo direkt eine Seligpreisung ist, wer das liest. Aber vielleicht nicht gleich am Anfang mit der Johannes-Offenbarung beginnen. Das ist schon ein bisschen für Fortgeschrittene, aber es ist nicht unverständlich. Ja, soweit wollte ich euch hier dienen. Ich hoffe, es bringt auch geistliche Frucht im Leben von vielen, und vielleicht sehen wir uns auch einmal wieder, wenn nicht hier auf Erden, dann beim Herrn. Darüber würde ich mich freuen. Und ich möchte jetzt noch mit uns beten und bitten, soweit möglich dazu aufzustehen. Geliebter Herr Jesus Christus, danke, dass du durch dein Blut, durch dein Opfer am Kreuz unsere Schuld und Sünde abgewaschen hast, dass wir gereinigt und geheiligt durch dich Zugang haben zum Himmel, zum Vater, der auf uns wartet, Herr. Und wir wissen auch nicht, wann unser letzter Tag gekommen ist, dass uns alle Zeit bereit sein, dir zu begegnen. Auch jetzt, Herr, reinige unsere Herzen, erneuere uns durch deinen Heiligen Geist, schenke geistliche Wiedergeburt, wo es noch nicht da ist. Sprich zu jedem Menschen, der jetzt hier ist, Herr, und der auch die Woche da war, dass wir uns einmal wiedersehen dürfen im Himmel, Herr, dass wir alle deine Kinder sein dürfen, dass wir das Ziel erreichen, bei dir zu sein in ewiger Freude und Seligkeit. Amen.
Amen.